Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Selewski. Ende März 1945, da war es schon klar, dass die Alliierten gegen Nazi-Deutschland gewinnen würden. Und dennoch schickte die SS die Gefangenen der Konzentrationslager auf Todesmärsche, bei denen viele ums Leben kamen. Auch in Bremen.
Die Todesmärsche beginnen mit dem Vorrücken der Roten Armee gen Westen im Frühjahr 1944. Bremen entwickelte sich in der letzten Phase des Krieges zu einem Drehkreuz der KZ-Außenlagertransporte. Bis heute noch fehlt eine wissenschaftliche Überblicksdarstellung über diese Räumung der KZ-Außenlager in und um Bremen. Es gibt quasi kaum Täterquellen für diesen Abschnitt der nationalsozialistischen Masseverbrechen. Deswegen ist das, was ich vornehme, eine Rekonstruktion der Ereignisse aus Sicht der Überlebenden.
In ihrem Vortrag erzählt Lilia Gürgensson, wie sie die Todesmärsche, die in und um Bremen im Frühjahr 1945 stattfanden, rekonstruiert hat im Detail. Wann welche Gefangenen wohin geschickt wurden, durch welche Dörfer sie liefen, wer die Aufsicht führte, wer die Befehle gab. Lilia Gürgensson ist Historikerin und ihr Vortrag, der basiert auf ihrer Masterarbeit, die sie für das Institut für Geschichtswissenschaften der Universität Bremen geschrieben hat. Das Besondere an ihrer Arbeit ist, dass Gürgensson die Todesmärsche wirklich im Detail nachvollzieht. Und dadurch hat sie viele neue Dinge entdeckt. Zum Beispiel, dass Bremen als ein Drehkreuz für die Todesmärsche diente. Und dass es in Bremen nicht nur einen großen Todesmarsch gab, der an einem Tag stattfand, wie das manchmal in der Literatur zu lesen ist, sondern dass es viele Todesmärsche gab über mehrere Wochen hinweg. Auf diesen brutalen Märschen kamen viele ums Leben. Die Toten wurden oft am Rand verscharrt. Durch die genaue Rekonstruktion der Routen, sagt Gürgensson, könnten sich auch heute noch Gräber finden lassen. Mit ihrer Arbeit will sie dazu beitragen, dass die Schicksale der gefangenen und ermordeten Menschen von damals nicht in Vergessenheit geraten. Ihr Vortrag hat den Titel »Es heißt krepieren oder marschieren«. Sie hat ihn gehalten am 5. Februar 2024 in der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Der Vortrag war Teil des Programms 27. Januar 2024, Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Lilia Gürgensson beginnt ihren Vortrag mit einer Widmung.
Ich möchte diesen Vortrag, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte diesen Vortrag gerne meinem Großvater Hans Gürgensson widmen. Der ist am Wochenende leider verstorben und war aber noch während dieser Masterarbeit trotz seiner deutlich über 80 Jahre immer sehr interessiert am Thema und mit ihm habe ich ganz viel darüber gesprochen und deswegen würde ich ihm das gerne widmen und ich bin mir sicher, er würde sich sehr freuen. Ich werde jetzt ein wenig durch diese Todesmärsche führen. Ich fange einfach mal an und dann erzähle ich mehr. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Gedicht »Es ist kein Hirngespinst und auch kein verstümmelter Roman. Ich habe das alles erlebt und erlebe es nochmals beim Schreiben. Es ist keine Absicht, wenn Sie schockiert sind. Aber verstehen Sie bitte die Ursache für meine Schreie. In diesen verdammten Waggons, die unser Schreckbild transportieren, wo der Hass floss wie das Blut der unseren, habe ich geglaubt, dass ich verrückt werde angesichts all dieser Wesen, die aus gottfernen Stücken bestanden, durcheinandergemengt. Das ist ein Auszug aus dem Gedicht »Die große Leichengrube« eines französischen Widerstandskämpfers André Migdal, der ist vielen bestimmt ein Begriff, der als Zwangsarbeiter im KZ-Außenlager Bremen-Farge war und eben einer der Überlebenden der Todesmärsche. Und er hat dieses Gedicht, also es ist eine literarische Verarbeitung seiner Erlebnisse während dieser Todesmärsche, für die es ihm wahnsinnig schwer fiel, Worte zu finden. Und dieses Gedicht im Ganzen ist im Grunde ein Schrei mit der Bitte um Zuhören und Aufklärung, die aber ganz lange nicht kam. Bis heute noch fehlt eine wissenschaftliche Überblicksdarstellung über diese Räumung der KZ-Außenlager in und um Bremen. Das habe ich versucht mit meiner Masterarbeit zu tun. Und genau, mit diesem Vortrag möchte ich jetzt die Ergebnisse vorstellen und werde dabei teilweise sehr detailliert in die räumlichen Abläufe dieser Todesmärsche gehen, habe aber versucht, es ein bisschen zuzuspitzen auf, was sind denn nun die Ergebnisse, die ich erlangt habe und was sind da vielleicht Thesen, die mir neu waren, die Ihnen vielleicht auch neu sind, über die es sich lohnt, nochmal zu diskutieren. Genau, erstmal zu der Bezeichnung Todesmärsche vielleicht. Also obwohl der Sieg der Alliierten sich klar abzeichnete, zwang die SS im Frühling 1945 die entkräfteten KZ-Gefangenen teilweise weite Strecken zu marschieren oder tagelange Irrfahrten zusammengepfercht in Viehwaggons zu ertragen. Und Hunderttausende Häftlinge überlebten diese Torturen nicht. Ich würde jetzt einmal darauf eingehen, wie nähere ich mich diesem Thema, wie bin ich zu den Erkenntnissen gekommen, eine These voranstellen, und zwar, dass Bremen ein Drehkreuz der Todesmärsche war, und einen kleinen Exkurs zu, was geschah eigentlich, bevor die Todesmärsche im Raum, im in und um Bremen dann waren. Dann gehe ich einmal auf die Routen im Detail, aber keine Sorge, ich werde das tatsächlich, ich habe ein bisschen gelernt, ich habe das schon ein paar Mal sehr detailliert gemacht und ich habe gelernt, dass die einzelnen Schritte, die die Häftlinge durch die Dörfer gegangen sind, zwar uns viel sagen können über diese Todesmärsche in den Vorträgen, aber tatsächlich gar nicht so spannend sind. Deswegen würde ich das eher ein bisschen zuspitzen und habe immer pro Unterpunkt, den ich Ihnen erzähle, eine Erkenntnis, die daraus gewonnen ist. Und würde am Ende auch nochmal darauf eingehen, was sind denn da gerade aktuelle Entwicklungen und was lässt sich eigentlich mit solch einer Forschung potenziell oder tatsächlich anstellen. Wie kann man sich diesem Thema Todesmärsche nähren? Wie kann man da überhaupt forschen? Da ist das Problem, das erschließt sich eigentlich auch leicht. Es gibt kaum Quellen zu den Todesmärschen. Also wir befinden uns da ja am wirklichen Ende des Krieges. Das heißt, es ist eine generell recht chaotische Lage. Also zusätzlich zu den vielen Geflüchteten aus den besetzten Gebieten, dem Rückzug der Wehrmacht, befinden sich 700.000 Häftlinge noch in den KZs der Nationalsozialisten. Und die alle werden innerhalb weniger Monate oder fast alle nochmal bewegt. Das heißt, es ist einfach eine sehr an sich chaotische Situation, von der es sicher auch schriftliche Berichte der Nationalsozialisten gab oder Befehle, die sind allerdings nicht überliefert. Das heißt, es gibt quasi kaum Täterquellen für diesen Abschnitt der nationalsozialistischen Massenverbrechen. Das hat den Vorteil, dass es uns in der Forschung nicht so leicht passieren kann, eben auf die Sicht der Täter oder nur in der Sicht der Täter zu bleiben. Und den Nachteil, dass wir quasi keine Quellen haben, die nicht subjektiv sind. Das bedeutet, dass ich mit überlebenden Berichten gearbeitet habe. Der Titel dieser Folie, Der Krieg gegen Erinnerung und Wirklichkeit, ist an ein Buch von Primo Levi angelehnt. Und zwar sieht er in den Todesmärschen die Vollendung eines der Ziele der Nationalsozialisten, nämlich die vollständige Auslöschung der Opfer und die Erinnerung an sie. Deswegen zusammengefasst, also die Nationalsozialisten vernichteten in den Konzentrationslager nicht nur die Menschen, sondern auch die Erinnerung an sie und die Beweise dafür, dass es sie und die Verbrechen an ihnen gegeben hatte. Das bringt uns zu dem einzigen Quellentypus, der tatsächlich zuverlässig über die Todesmärsche berichtet. Das sind die überlebenden Berichte. Auch mit denen zu arbeiten, habe ich ein paar Vorüberlegungen getroffen. Eine wichtige ist, dass 2/3 aller Menschen, die in ein Konzentrationslager eingewiesen wurden, dieses nicht überlebten. Das bedeutet, dass schon qua Definition maximal 1/3 überhaupt über ihre Erlebnisse in den Konzentrationslagern oder auf den Todesmärschen berichten kann. Und wer Konzentrationslager überlebte, war dabei nicht zufällig, sondern Jüdinnen, gefolgt von osteuropäischen Häftlingen, Sinti und Romja, hatten bei weitem die schlechten Überlebenschancen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch zum Beispiel von Sinti und Romja gar keine, oder also über die Todesmärsche im Raum Bremen habe ich gar keine Erinnerungs- oder Überlebendenberichte gefunden. Das ist eine Einschränkung, die man quasi immer mitdenken muss. Wenn ich jetzt immer wieder darüber rede aus Sicht der Überlebenden, also ist das eine automatisch eingeschränkte Gruppe. Dann gab es die Gruppe der als kriminell und asozial verfolgten Häftlinge. Die machten 1938 sogar 70% aller KZ-Häftlinge aus. Also das war bei weitem keine kleine Gruppe. Und trotzdem ist die in den überlebenden Berichten absolut unterrepräsentiert. Und das liegt daran, dass sie weder in den überlebenden Verband der politischen Häftlinge, die sehr aktiv darin waren, sich nach 1945 die Überlebenden zu finden, Zeugnis abzulegen, einander Briefe zu schreiben, Netzwerke aufrechterhalten, noch in den Netzwerken der jüdischen Überlebenden erfasst wurden, sondern oft auch noch weiter verfolgt und diskriminiert wurden, weswegen es auch viel zu spät erst Versuche gab, von ihnen überhaupt Überlebendenberichte zu bekommen. Überlebendenbericht. Als ich mit dieser Masterarbeit angefangen habe, habe ich mir vorgestellt, dass ich seitenweise Berichte finde mit individuellen Geschichten, mit Gefühlen, mit Sichtweisen der Überlebenden. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Überlebendenberichte sehr kurz sind häufig. Das sind tatsächlich häufig nur so ganz kurze, sehr, sehr nüchterne Berichterstattungen. Und wenn man ein wenig darüber nachdenkt, macht das auch tatsächlich Sinn. Die Überlebenden sprechen selten aus einer Ich-Position. Sie erzählen selten ihre individuelle Verfolgungsgeschichte. Ihre Motivation ist meistens, Zeugnis darüber abzulegen, was geschah. Und eben auch, weil subjektive Berichte lange Zeit als nicht vertrauenswürdig und nicht objektiv und deswegen nicht wahr sozusagen galten, haben sie sich versucht, immer nüchtern auf Fakten zu beziehen und versucht, eine möglichst objektive Geschichte quasi selber zu schreiben. Deswegen führt tatsächlich meine Untersuchung aus Sicht der Häftlinge so ein bisschen aufs Glatteis, weil man vielleicht erwartet, dass man dort mehr Gefühle über die Todesmärsche oder mehr "so ging es mir in dieser und dieser Situation" findet. Darüber gibt es aber fast gar nichts. Darüber berichten die Überlebenden nicht, sondern sie geben tatsächlich eher sehr nüchtern Auskunft: an Tag X habe ich dort und dort übernachtet. An Tag Y sind wir weitergelaufen. Die Route sind wir an dem Tag gelaufen. Hier ging uns die eine Kolonne verloren. Und ihr Ziel dabei, was sie auch immer wieder betonen, ist, historisch Zeugnis abzulegen, weil ihnen klar war, dass wenn sie, die Überlebenden, nicht über die Todesmärsche berichten wird und kann es niemand tun. Deswegen ist das, was ich vornehme in dieser Arbeit und auch in diesem Vortrag, eine Rekonstruktion der Ereignisse aus Sicht der Überlebenden. Dann stelle ich vielleicht nochmal meine These vor. Warum untersuche ich die Todesmärsche aus und über Bremen? Einmal natürlich, weil es, denke ich, lokalgeschichtlich Sinn macht. Und zum anderen ist einfach sehr wenig bekannt, aber dann doch sehr auffällig. Sie sehen hier unten die Außenlager Meppen-Fersen und Dahlem und hier oben das Außenlager Wilhelmshaven. Das waren die westlichsten Außenlager des KZ Neuengammes. Die wurden nach Bremen hier in den Bunker Valentin, jetzt habe ich das Wort evakuiert im Kopf, das würde ich ungern benutzen, weil das immer so ein bisschen vielleicht sehr verharmlosend klingt. Deportiert, ja. Naja, sie sind auf jeden Fall hierher marschiert. Hier war ein Sammelpunkt auch der Bremer Außenlager, die dorthin deportiert wurden. Und ab Farge verteilten sich die Häftlinge. Ein Teil der Häftlinge, ca. 9000, endeten hier in dem Auffanglager St. Bostel. Das war ein Lager, was tatsächlich erst in den letzten 12 Tagen des Krieges zu einem KZ-Auffanglager wurde und vorher ein Kriegsgefangenenlager war. Ein Teil der Häftlinge sollte nach Bergen-Belsen hier unten deportiert werden. Das waren die Krankentransporte, vornehmlich mit Zug. Die sind dort aber nicht angekommen, dazu sage ich später nochmal was, sondern auch hier gelandet. Ein Teil der Häftlinge ist hier über Bremen, St. Bostel vorbei, wieder in Hamburg gelandet. Die sind dann oben in der Lübecker Bucht, das ist Ihnen vielleicht ein Begriff, auf den Häftlingsschiffen Capacona, auf den KZ-Schiffen hier oben. Am Ende haben sie das Kriegsende erlebt oder sind dort tragisch gestorben. Und ein anderer Teil der Häftlinge oder ein Teil der Krankentransporte ist bis hinter Berlin an die polnische Grenze noch in Krankentransporten geirrt. Das heißt, Bremen entwickelte wirklich sich in der letzten Phase des Krieges zu einem Drehkreuz der KZ-Außenlagertransporte. Das ist ein logistischer Aufwand. Also mehr als 10.000 Häftlinge haben in diesen letzten Wochen des Krieges Bremen passiert. Und Sie müssen sich vorstellen, das war eine Situation, in der die Alliierten quasi fast vor Bremen standen, verletzte Soldaten, also die ganzen Bahnlinien immer wieder auch mit Transporten der Wehrmacht, mit verletzten Soldaten, mit Gütern aus den besetzten Gebieten und so weiter. Voll waren dann halt die ganzen Geflüchteten aus den besetzten Gebieten und natürlich auch gleichzeitig die Bombenangriffe der Alliierten. Und in dieser Situation der letzten Kriegstage macht es sich die Bremer SS tatsächlich noch zu einer Priorität, diese 10.000 Häftlinge über dieses Drehkreuz weiter zu verteilen. Und das ist das, was einfach für Bremen lange nicht bekannt war. Also Bremen und Hamburg, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, aber die galten lange als so die sauberen Städte, in denen die Ideologie des Nationalsozialismus nicht so tief in die Gesellschaft eingedrungen wäre. Und eine Tatsache, die diesem Mythos lange Vorschub geleistet hat, war, dass die Alliierten, als sie Bremen und Hamburg dann eroberten, auf völlig leere Außenlager trafen. Also in Bremen haben sie keine KZ-Häftlinge befreit. In Hamburg, das KZ Neuengamme, hatte weiß getünchte neue Wände. Also das heißt, die Bilder, die von den gequälten Häftlingen in Bergen-Belsen, von der Befreiung von Buchenwald, von Ravensbrück, die haben sich niemals mit den Städten hier in Norddeutschland verbunden. Dadurch blieb es quasi ein Verbrechen, für das kaum noch Spuren waren. Und deswegen finde ich dieses Bremen war beteiligt und war ein Drehkreuz für mehr als 10.000 Häftlinge eine so entscheidende Erkenntnis für Bremer Lokalgeschichte im Holocaust. So, bevor wir jetzt auf dieser Karte nochmal ins Detail gehen, würde ich ganz kurz einen Exkurs in die Todesmärsche generell machen. Die Todesmärsche beginnen mit dem Vorrücken der Roten Armee gen Westen im Frühjahr 1944. Die Rote Armee kam quasi von hier oben und wie ich schon erwähnt hatte, 700.000 Häftlinge befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch in Konzentrations- und Vernichtungslagern im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten. Und Neuengamme und die Außenlager von Neuengamme, also auch die Bremer Außenlager, gehörten zu den letzten KZs, die überhaupt geräumt wurden. Zuvor spricht man bereits von zwei Phasen der Todesmärsche. In der ersten Phase sehen wir hier Majdanek und Auschwitz. Die werden in der ersten Phase zusammen mit den Lagern im Baltikum, die wären dann jetzt hier oben, geräumt und werden vor allem ins KZ Buchenwald verlagert. Diese allererste Phase gleicht im Westen, wo hier in Herzogenbusch ebenfalls begonnen wird mit der Räumung der Konzentrationslagern, den üblichen Verlegungen der Häftlinge. Also es gab immer wieder im Konzentrationslagersystem Verlegung von Häftlingen. Manchmal aus ökonomischen Gesichtspunkten, also weil man sie woanders in der Zwangsarbeit einsetzen wollte und natürlich auch immer wieder Vernichtungstransporte von den Konzentrations- in die Vernichtungslager. Und hier im Westen sind die tatsächlich diese erste Phase relativ ähnlich. Also es gibt, diese laufen geordnet ab, es gibt relativ wenig Opfer und es gibt keine Massenerschießungen oder größere Massaker. Anders sieht es aus in der ersten Phase hier bereits im Osten. Also hier bereits, da finden die ersten Massaker statt und es zeichnet sich ab, dass der SS nichts am Erhalt des Lebens oder der Arbeitskraft der Häftlinge gelegen ist. In der dritten Phase dann, also nachdem hier quasi alles, was hier gelb ist, sind die besetzten Gebiete, ins Innere des Deutschen Reiches geräumt wurde, werden in der dritten Phase die Konzentrationslager innerhalb des Deutschen Reiches geräumt. Und das folgt dann einem deutlich weniger klaren Plan. Also hier lassen sich noch sozusagen eine ganz klare Westbewegung abzeichnen und innerhalb des Deutschen Reiches sind dann die Routen oft über Kreuz. Es passiert oft, dass ins eine Lager geräumt wird und dann wieder ins andere. Also es ist sehr viel hin und her und folgt keinem klaren Plan. Genau, und das Wort Plan ist vielleicht auch tatsächlich schon das Stichwort. Die vielleicht häufigste Frage bei der Forschung über Todesmärsche ist, was wollten denn die Nationalsozialisten damit? Was war denn der Plan? Und das kann ich Ihnen schon sagen, kann ich Ihnen auch nicht sagen. weil diese Dokumente sind einfach nicht erhalten. Also es wird ganz viel spekuliert in der Literatur, ob die Häftlinge eine Art Faustpfand darstellen sollten für eventuelle Verhandlungen mit den Alliierten, ob es doch noch eine Vernichtungsabsicht gab. Also besonders die Häftlinge selber haben vermutet, dass die Todesmärsche eigentlich der Versuch sind, sie alle zu vernichten und quasi das Mittel über diese Transporte und Wege, das war, was der SS nun mal zur Verfügung stand. Dagegen spricht, dass es bis heute es gibt keinen Hinweis auf einen solchen Befehl. Es gab durchaus die Überlegung, bei Herannahen der Alliierten die Konzentrationslager zu sprengen. Das wäre aber tatsächlich logistisch nicht mehr möglich gewesen. Und es gibt auch die Überlegung, dass Hitler das nicht getan hätte, weil das wäre ein Eingeständnis der drohenden Niederlage gewesen. Und sozusagen die weitere Bewegung der Häftlinge bedeutete auch eine Fortführung des Status quo des Nationalsozialismus. Die Häftlinge wurden immer hin und her bewegt und sozusagen diese Maschinerie der KZs dann quasi aufzugeben, aufzulösen, die Häftlinge umzubringen, hätte als Eingeständnis einer Niederlage gedeutet werden können. Und so weiß man es einfach bis heute nicht. Es gibt auch Überlegungen, die sagen, dass die Nationalsozialisten sich nach Skandinavien zurückziehen wollten und dort mit Häftlingen verbarrikadieren wollten und dort eine Art Endkampf auskämpfen können wollten. Also es sind alles Thesen, die sich, denke ich, niemals bestätigen oder entkräftigen lassen, weil es eben diese Dokumente einfach nicht mehr gibt. Und ich würde auch sagen, dass es gar nicht das Entscheidende an diesen Todesmärschen ist, was die Absicht der SS dahinter war, sondern viel wichtiger ist, sich das Bild anzugucken, was diese Märsche hinterlassen haben, nämlich ein absolutes Bild der Verwüstung und Vernichtung. Also ohne irgendeine Notwendigkeit, die Häftlinge bei Herannahen der Alliierten nochmal auf diese Märsche zu zwingen, egal wie die Intention war, was dabei rausgekommen ist, ist massenhafter Mord an den Häftlingen. Noch eine letzte Frage zu den Todesmärschen im Allgemeinen. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie denn die Befehlslage war. Also wer hat entschieden, dass ein Konzentrationslager geräumt wurde und wer hat über die Routen und so weiter entschieden? Interessanterweise haben in der Nachkriegszeit erschien zuerst diese Befehlskette sehr klar. So hat zum Beispiel Bassewitz-Bär, das war der verantwortliche höhere SS- und Polizeiführer für das KZ Neuengamme, nach 1945 in den sogenannten Curio-Haus-Prozessen, in denen über das KZ Neuengamme juristisch geurteilt wurde, also dem versucht wurde aufzuklären und Verantwortliche zur Verantwortung zu ziehen, hat er gesagt, dass es einen Befehl Himmlers zur Räumung Neuengammes gegeben hätte. Er also diesen Befehl nur ausgeführt habe. Tatsächlich wurde Bassewitz-Bär tatsächlich auch nie für die Verbrechen auf diesen Todesmärschen dann belangt, also unter anderem, weil er gesagt hat, dass es auf Befehl von Himmler passiert wäre. Es gibt aber im April 1945, als der höhere SS- und Polizeiführer Benno Martin bei dem Oswald Pohl, Leiter des Wirtschaftsverwaltungshauptamts in Berlin, der den alle Konzentrationslagern unterstanden, nachfragt, ob er das KZ, was ihm unterstellt ist, räumen lassen soll und wohin er es räumen lassen soll und quasi diesen direkten Befehl erbittet, antwortet ihm Oswald Pohl: Lesen Sie doch bitte den Befehl des RFSS vom 17.06.1944. Oh, das ist von meiner Quellenangabe, Entschuldigung, 1944, die Sicherung der Konzentrationslager betreffend durch. Sie werden dann sehen, dass Sie alleine zuständig und verantwortlich sind. Von hier aus ist keinerlei Befehl zu erwarten. Dem voraus ging in den Jahren davor eine Veränderung ab 1944 der Befehlsstruktur innerhalb des Apparats der Nationalsozialisten, die immer weniger zentralisiert vom Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt und immer mehr Kompetenzen zu den einzelnen höheren SS- und Polizeiführern gelegt hat. Deshalb, weil umso näher die Alliierten und die Kampfhandlungen rückten, umso schlechter die Kommunikation mit den einzelnen Konzentrationslagern. Und deshalb wurden bestimmte Kompetenzen, auch nicht alle, aber zum Beispiel der Zeitpunkt der Evakuierung, ganz klar in die Kompetenz der einzelnen höheren SS- und Polizeiführer gelegt. Und was das dann mit den einzelnen Märschen macht und wie viele Befehle es da gab, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und die Fragen, die ich mir gestellt habe zu Beginn meiner Arbeit, waren: Wann wurden die einzelnen Außenlager eigentlich geräumt? Welche Orte dienten als Zwischenstation für Transporte? Die Häftlinge welcher Außenlager erreichten St. Bostel, Bergen-Belsen oder die Lübecker Bucht? Warum erreichten sie das eine und nicht das andere? Welcher Logik folgte diese Verteilung? Wo starben Häftlinge und wo werden noch unbekannte Gräber vermutet? Und eine Überlegung, die ich angestellt habe und die ich immer wieder versucht habe zu untersuchen, ist, dass die Todesmärsche eben den klar umrissenen KZ-Raum verließen. Und die Frage, was das für die Häftlinge bedeutete. Also welche grundsätzlichen Funktionsweisen der Konzentrationslager blieben erhalten und was veränderte sich durch diese räumliche Veränderung? Eine Frage, die ich mir da gestellt habe und die ich jetzt versuche zu beantworten, ist, ob die ideologisch motivierte Ungleichbehandlung der KZ-Häftlinge, die ja eine zentrale Funktionsweise der Konzentrationslager war, auf den Todesmärschen an Bedeutung verlor. Wir beginnen zeitlich und auch am weitesten westlich mit Meppen-Fersen. Vom 23. bis 25. März beginnt dort die Räumung der Außenlager im Raum Bremen. Es handelt sich um ca. 2580 Häftlinge, die dort in Bewegung gesetzt werden. Und für diese ganzen Häftlinge sind vermutlich nur 12 bis 13 SS-Männer zuständig gewesen. Den Rest der Überwachung übernehmen Marinesoldaten. Und die Häftlinge werden von Meppen-Fersen und Dahlem nach Bremen-Farge getrieben. Diese Evakuierung beginnt, eben weil die Westalliierten immer näher an das Lager kommen. Und tatsächlich berichten die Häftlinge auch, dass sie beim Abmarsch, und das ist ein wiederkehrendes Muster bei diesen Evakuierungen, schon das Geschützfeuer der Alliierten gehört haben. Das heißt, sie waren wirklich oft nur wenige Tagesmärsche voneinander entfernt. Der Marsch zwischen Meppen-Fersen und Dahlem wird in der Literatur oft mit so einem großen Pfeil dargestellt, der von Meppen und Fersen nach Bremen-Farge geht. Und so bin ich da quasi reingegangen und habe gedacht, wann geht denn jetzt dieser große Marsch von Meppen und Fersen nach Bremen-Farge? Und habe dann festgestellt, dass sie die Quellen auf einer Karte übertragen eher so aussieht. Nämlich, dass es mindestens vier große einzelne Transporte von Meppen und Fersen nach Bremen-Farge gab und dazu noch zahlreiche kleine Transporte. Ich habe hier einmal versucht, meine Ergebnisse zu kartografieren und das zeigt, also sozusagen hier, wo Punkte sind, sind immer wieder Berichte von Häftlingen, die zu, je nach Farben, zu den, also die einzelne Märsche kennzeichnen. Es gibt hier einmal einen Eilmarsch, der direkt von Meppen und Fersen quasi durchgeht bis Bremen-Farge, in dem mehrere Häftlinge von gar keinen Pausen berichten, sondern von einem sehr schnell angetriebenen Marsch. Dann gibt es eine Gruppe von Häftlingen, die halt hier in Wariel-Busch noch für eine unbestimmte Zeit und verrichtet Zwangsarbeit auf einem Militärflughafen. Dann gibt es eine Gruppe Häftlinge, die in Kloppenburg noch für eine Weile ausharrt, dann mit denen zusammen, die aus Wariel-Busch nach Farge marschiert. Es gibt einen LKW aus Meppen und Fersen, der nach Farge fährt. Und im Endeffekt gibt es dann auch noch solche Quellen wie die, die ich hier gefunden habe, die am 1. und 2. April, als die anderen Häftlinge eigentlich schon durch gewesen sein müssten, auch nochmal von einer Durchquerung von 150 Häftlingen aus Meppen und Fersen Richtung Bremen berichtet. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch am 1. April hier in Bremen-Blumenthal Berichte, dass dort 200 Häftlinge aus Meppen und Fersen ankamen. Die Frage ist jetzt eigentlich, was sagt einem das und welche Rückschlüsse kann man daraus ziehen? Mein Rückschluss daraus ist, dass es sich eben nicht um einen großen Marsch gehandelt hat, der sorgfältig geplant und dann genauso durchgeführt wurde, sondern vielmehr müssen diese Marinesoldaten für eine recht kleine Anzahl von Häftlingen, vermutlich ein paar hundert, verantwortlich gewesen sein und mit denen diese Strecke zu machen. Und haben da immer wieder unterwegs sich an Gegebenheiten angepasst und improvisiert. Zum Beispiel bei diesem Flughafen im Warelbusch, das war ein Militärflughafen, der wurde bombardiert, ungefähr um den gleichen Zeitpunkt. Dann bestand das Bestreben, diesen Militärflughafen wieder zu reparieren, sodass er wieder benutzbar ist für die Luftwaffe. Und die Häftlinge, die dort vorbeikamen, wurden dann halt dort noch für eine Weile zur Zwangsarbeit festgehalten. Das heißt, dass die einzelnen Bewacher durchaus fähig waren, zu improvisieren und auch jenseits der Befehlslage zu handeln. Was die Frage nach der Verantwortung, finde ich, nochmal ganz anders stellt, als wenn es ein großer Treck gewesen wäre, den ein paar weniger SS-Soldaten begleiten. Hier ist eine Liste, die haben die Überlebenden dieser Märsche danach zusammengestellt mit verstorbenen Häftlingen während der Evakuierung aus Meppen und Fersen ins Konzentrationslager Neuengamme. Und das ist eine Todesliste. Und auf dieser Todesliste finden sich Namen, die bis heute nicht in dem Totenbuch von Neuengamme verzeichnet sind. Das heißt, es ist sozusagen mit diesem Abgleichen der Quellen noch immer möglich, weitere Namen zu finden. Und wenn man das dann so wie eben auf dieser Karte ganz klein an Detail markiert, wäre es vermutlich auch noch möglich, Gräber dahinter zu finden oder zumindest Vermutungen anzustellen, wo könnten diese unbekannten Toten noch liegen. Der zweite Marsch von Wilhelmshaven nach Bremen-Fage. Viele der Überlebenden haben nach 1945, wie gesagt, versucht, die Erinnerung an diese Märsche zu bewahren und haben sich gegenseitig oder Überlebendenverbänden Informationen zukommen lassen. Und hier ist eine Karte eines belgischen, französischsprachigen, aber belgischen Häftlings, der handschriftlich versucht hat, die Evakuierung seines Außenlagers nachzuvollziehen. Und man sieht hier das, was ich vorhin gesagt hatte. Es ging hin und her und es folgte nicht wirklich einer Logik. Das lag unter anderem daran, dass die Züge mit den Häftlingen, wenn es dann Krankentransporte waren, die niedrigste Priorisierung auf der Schiene hatten. Gütertransporte, Soldatentransporte, Personenverkehr. Alles ging vor. Das heißt, teilweise standen die Häftlingszüge tagelang auf den Gleisen. Und wenn es dann doch die Erlaubnis gab, weiterzufahren, waren Gleise oft bombardiert. Dann ging es wieder in die andere Richtung. Und so gibt es hier ganz viel hin und her. Was ist noch spannend an dieser Evakuierung aus Wilhelmshaven? Das sind circa 1000 Häftlinge. Das eine ist ein Krankentransport. Ich habe den hier in Gänsefüßchen geschrieben, weil diese Krankentransporte, da sage ich gleich nochmal was zu, bei weitem nicht auf den Zustand der Häftlinge Rücksicht genommen haben und die überhaupt nicht besser behandelt wurden als die, die gelaufen konnten. Die Literatur spricht immer von Krankentransporten. Im Grunde müsste man sagen, marschfähige und nicht marschfähige Häftlinge und nicht diese Abstufung in Krankentransport, was ja fast noch nett klingt, mit drinnen zu haben. Genau, das war vom 3. bis 8. April, das heißt, es ist fast 2 Wochen später als Meppen und Fersen. Auch der ging nach Bremen-Fage. Und hier habe ich eine Besonderheit in meiner Arbeit, und zwar eine Quelle von einem Funktionshäftling. Die Konzentrationslager funktionierten unter anderem durch Funktionshäftlinge. Das waren Häftlinge, die von der SS in einer Art Patronageverhältnis besondere Aufgaben zugeteilt bekommen haben und an der die SS ganz viel von der tatsächlichen Bestrafung und Unterdrückung der Häftlinge ausgelagert hat. Das heißt, es waren oft die Funktionshäftlinge, die Prügelstrafen durchführten, die sozusagen für die anderen Häftlinge erstmal die unmittelbaren Ausübenden der Gewalt waren. Man kann sich denken, dass die Funktionshäftlinge nach 1945 äußerst selten darüber gesprochen haben, was sie erlebt haben. Und eine Ausnahme ist dieser Häftling Paul Nowak. Der nämlich schreibt im Sommer 1945 in britischer Gefangenschaft einen sehr, sehr langen Brief über seine Zeit im KZ und besonders ausführlich über die Todesmärsche. Und dieser Bericht ist ganz eindeutig eine Rechtfertigung. Er landet in der Haft, weil andere Mithäftlinge ihn an die Briten verraten haben und gesagt haben, der hat uns gequält, das ist ein Mörder. Und er schreibt dann auf, wie seine Sichtweise auf diese Todesmärsche ist. Aus seiner Sichtweise, aus diesem Bericht, lassen sich aber ein paar sehr interessante Erkenntnisse ziehen. Und zwar zeigt sich in diesem Bericht, dass die Funktionshäftlinge während der Märsche ihre Macht über die anderen KZ-Häftlinge noch vergrößern können. Also die SS ist darauf angewiesen, dass die Funktionshäftlinge während der Märsche die ganze Bewachungsstruktur mit übernehmen. Und sie bekommen dafür auch deutlich, also Paul Nowak schreibt zum Beispiel immer wieder von Essen, das er bekommen hat, was in keinen anderen überlebenden Berichten auftaucht. Er schreibt von besseren Übernachtungen, die in keinem anderen überlebenden Bericht auftaucht. Und interessanterweise hat er aber ein Detail, was außer ihm nur der Lagerkommandant von Blumenthal hat, nämlich, dass wenn Häftlinge verwundet waren, Krankentransporte gerufen wurden. Das hat der Lagerkommandant von Blumenthal über die Evakuierung der Blumenthaler Lager ebenfalls als Rechtfertigungsstrategie geschrieben. Also geschrieben, als das Lager in Blumenthal evakuiert wurde, wurde für kranke und verletzte Häftlinge ein Rote Kreuzwagen gerufen. Das wurde ihm zu Recht dann auch nicht geglaubt als Rechtfertigungsstrategie. Interessanterweise schreibt es Paul Nowak aber auch. Und die beiden können sich nicht abgesprochen haben, weil Nowak, wie gesagt, schon im Sommer 1945 in Gefangenschaft sitzt. Und einen Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass es für Funktionshäftlinge und Lagerkommandanten vermutlich so unterschiedliche Behandlung gegeben hat, dass für die vielleicht tatsächlich Rote Kreuzwagen zur Verfügung standen. Nowak schreibt auch immer wieder, dass er an der Spitze des Zuges lief, was die Vermutung zulässt, dass an der Spitze des Zuges andere Bedingungen herrschten als weiter hinten, wo Häftlinge immer wieder geschrieben haben, dass Tote am Wegesrand verscharrt werden, im Wald abgelegt werden, also dass es keine Gräber gibt, wohingegen Nowak Beerdigungen von Häftlingen beschreibt. Interessanterweise stimmen die Beschreibungen, da wo Nowak schreibt, dass Häftlinge beerdigt wurden, tatsächlich damit überein, wo entlang der Strecke auf den Friedhöfen Gräbern von Häftlingen sind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einige Häftlinge dieser Todesmärsche, die ums Leben kamen und die auch bestattet wurden. Und vermutlich waren es diese, die der Funktionshäftling und Lagerkommandant mitbekommen, also sozusagen erinnert haben und von denen sie die Namen hatten, während ganz viele Unbekannte immer wieder einfach am Wegesrand liegen gelassen wurden. Ich mische so ein bisschen zeitliche Ebene und Erkenntnisse. Ich hoffe, das funktioniert für Sie alle. Die Meppen und Fersen und Dahlem und Wilhelmshaven sind jetzt quasi nach Bremen-Farge geräumt wurden. Bremen-Farge ist ein Außenlager des KZ Neuengamme, das kennen Sie bestimmt alle. Das ist heute der Denkort Bunker Valentin. Der war zu diesem Zeitpunkt dann schon sehr überfüllt. Und es kommen noch weitere Häftlinge dazu. Und zwar die 6 Außenlager, die es innerhalb von Bremen gab, mit über 5000 männlichen Häftlingen. Die weiblichen kommen nicht nach Bremen-Farge. Und die werden vom 4. bis 9. April 1945 ebenfalls nach Bremen-Farge getrieben. Da ist das Spannende, dass es zusätzlich im Gestapo-Leitbezirk Bremen 120.000 bis 150.000 sogenannte Fremdarbeiter gab. Die hatten mit den KZ-Häftlingen erstmal gar nichts zu tun. Das Spannende ist aber, dass die Pläne, die vorher existierten, was passieren würde in einer Herannäherung der Alliierten, auch davon sprechen, dass die Fremdarbeiter aus dem Raum Bremen geräumt werden sollen. Weil man nämlich Ausländerunruhen befürchtete, also befürchtete, dass bei Herannahen der Alliierten sich die vielen Gefangenen der Nationalsozialisten verbünden mit den Alliierten und quasi eine zweite Front im Inneren eröffnen. Die Pläne der SS sahen vor, eben alle Ausländer aus Bremen herauszubringen. Tatsächlich geschehen ist das dann nur mit den KZ-Gefangenen. Und man weiß nicht, ob das war, weil die schiere Anzahl von 120.000 bis 150.000 die SS einfach logistisch völlig überfordert hat, oder ob man die KZ-Gefangenen für gefährlicher hielt. Spannend daran ist aber, dass die Pläne, die vorher existierten für die Evakuierung dieser Fremdarbeiter, im Wesentlichen das sind, an was sich die SS dann gehalten hat, also im Wesentlichen die gleichen Routen, im Wesentlichen, da ist eine Marschkilometerlänge von, ich glaube, 25 Kilometern, im Wesentlichen halten die sich da dran. Und das heißt, sie hatten sozusagen Pläne, an denen sie sich gehalten haben, sie haben sie nur für die KZ-Häftlinge statt für die Fremdarbeiter eingesetzt. Hier gibt es eine Besonderheit, die weder in den Plänen erwähnt wird, noch bisher in der Literatur über die Räumung der KZ-Außenlager in Bremen. Und zwar eine Selektion in jüdische und nicht-jüdische Häftlinge. In den Bremer Außenlagern befanden sich sowohl jüdische Häftlinge als auch ausländische KZ-Häftlinge. Der übliche Ablauf vor diesen Räumungen der KZ-Außenlager war eine Selektion in marschfähig und nicht marschfähig. Und in den gesamten Bremer Außenlagern wurden die jüdischen Häftlinge, egal ob sie marschfähig waren oder nicht, zu den nicht marschfähigen Häftlingen selektiert, beziehungsweise in eigenen Transporten sogar abtransportiert. Das ist deswegen so spannend, weil man lange davon ausging, dass also Antisemitismus als bestimmende Kategorie der KZ-Verfolgung und Vernichtung zum Ende des KZ-Systems hin weniger wichtig wird. Und genau, es zeigt sich aber, dass das zumindest für den Raum Bremen nicht stimmt, sondern dass sie weiter selektiert haben. So, dann jetzt die Fußmärsche ab Bremen. Wir haben dann, die Häftlinge sind in Bremen Fage. Und nun werden die alle bewegt. Das ist ein Aufbruch von 2.500 bis 4.000 Häftlingen. Die gehen in Fünferreihen, getrennt nach Nationalitäten und in Kolonnen. Diese Kolonnen behalten im Wesentlichen die Lagerstruktur bei, in der sie auch quasi in Fage angekommen sind. Die starten im Abstand von 10 Minuten und dieser Aufbruch ist das von, wenn sie Todesmärsche im Kopf haben, mit so langen, koordinierten Kolonnen, die sich lange hinzogen, dann ist das ähnelt dem am ehesten. Also das ist wirklich ein großer, auch nicht zu übersehender Aufmarsch, der durch die ganzen Dörfer zwischen Fage und St. Bostel dann läuft. Auch der wird wieder bewacht von Marine- und Wehrmachtssoldaten. Hier sieht man einmal, auch das ist wieder eine sehr typische Quelle, von den Überlebenden, die versucht haben, eine Systematik in ihre Erinnerung zu bringen, dass sie sich hier einmal aufgelistet haben, durch welche Dörfer sind sie wohl gelaufen. Also von Blumenthal nach Fage, Schwanewede, Mainburg, Utlede, Hagen, Bramstedt, Bockel, Stubben und so weiter. Also hier fallen auch schon so kleine Besonderheiten auf, nämlich die wussten ganz oft die Namen nicht, wo sie lang liefen. Woher sollen sie die auch wissen? Und deswegen wird dann zum Beispiel aus Fage, Torge, immer mal wieder sind hier kleine Namen drin falsch. Das heißt sozusagen, die Häftlinge hatten ganz selten eine Gesamtschau ihres Universums, nennt Primo Levi das. Sondern sie hatten wirklich meistens nur von anderen Häftlingen und danach im Austausch und haben sich versucht, dieses Wissen gemeinsam zu erarbeiten und gemeinsam zu sammeln, wo sind sie eigentlich lang gegangen. Das ist das, was diese Survivor Historians dann gemacht haben. Also dieser große Todesmarsch mit 2.500 bis 4.000 Häftlingen läuft in Fage los, in diesen Kolonnen im Abstand von 10 Minuten und passiert diese ganzen Dörfer. Und am Anfang ist es so ein großer Marsch, wie man sich ihn vorstellt, auch die erste Übernachtung bei Hagen in einer Ziegelei ist vermutlich auch tatsächlich noch für alle Häftlinge, ein Teil schläft draußen, ein Teil schläft in der Ziegelei. Und dann ab Bremervörde verliert sich dieses einheitliche Bild vom Todesmarsch erneut und die Routen trennen sich wieder. Da habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, zu versuchen zu verstehen, wie entschied sich denn, welche Gruppe ging ins Auffanglager St. Bostel, welche ging zurück ins Hauptlager Neuengamme und welche auf die KZ-Schiffe in der Lübecker Bucht. Welcher Logik folgte das? Und tatsächlich folgte es, denke ich, vor allem der Logik von wer war wo zuerst und welche Möglichkeiten standen dann zur Verfügung. Also teilweise sind Häftlinge wieder quasi umgestiegen in Züge, wenn sie an einem Bahnhof waren und dort standen Züge bereit. Und dann war wiederum dahin, wo halt die Züge fuhren, bestimmte das Ende. Und teilweise war zum Beispiel Neuengamme dann einfach das Hauptlager Neuengamme voll. Und Häftlinge, die weiter hinten in der Kolonne waren im Treck, sind dann nach St. Bostel umgeleitet worden, was eigentlich gar nicht als Auffanglager vorgesehen war, sondern improvisiert wurde. Also wieder ist es ganz viel Improvisation und diese Improvisation passiert ja nicht von alleine, sondern die muss von den verantwortlichen Wachmannschaften gemacht worden sein. Das heißt, die Wachmannschaften müssen diese Entscheidung für ihre Kolonnen getroffen haben. Genau, ich war ein bisschen sparsam mit Zitaten in dieser Präsentation. Jetzt habe ich doch noch mal eins. Das ist von einer der vielleicht grausamsten Szenen dieses an Grausamkeiten nicht armen Todesmarsches, und zwar als die Häftlingsgruppe in Bremervörde ankommt. Eine Häftlingsgruppe begegnet sie am Teil der Häftlinge wieder, die zuvor auf diesen Krankentransporten waren. Und ein französischer Überlebender berichtet darüber. Und jetzt spielt sich die grausamste und am wenigsten erwartete Szene unserer an auffühlenden Ereignissen für wahr schon reichen Gefangenschaft ab. Man hatte die Waggons geöffnet, damit unsere Kameraden aussteigen. Es ist ein erschreckender Anblick von halbnackten, blutverschmierten und verdreckten Menschen. Eine lange Reihe von Gespenstern mit verstörten Blicken, die sich unseren Wächtern präsentieren. Alle bewegen sich nur mit Mühe vorwärts. Einige anwesende Zivilisten wenden sich ab. Diejenigen in den Waggons, die überhaupt nicht mehr gehen können, heben wir hinab. Und vor allem gibt es Tote, annähernd 700, die zu diesem Zweck abgestellten Mannschaften auf den Bahndamm werfen. Alle diese Körper sind nackt. Ich werde sie nicht vergessen. Diese Anhäufung von Leichen, von ausgemergelten Körpern, die in den letzten Verrenkungen ihres Todeskampfes erstarrt sind. Alle sind abscheulich verschmutzt. Alle mit vor Entsetzen weit geöffneten Augen und Mündern. Nein, ich kann sie nicht vergessen. Die zweirädrigen Karren, in denen einige Slawen unter strenger Bewachung der SS all die Leichen werden, die man dann zu einem Massengrab bringt. Genau, das ist dann das Zusammentreffen der Krankentransporte mit den marschfähigen Häftlingen. Der hier beschriebene Krankentransport war ein Krankentransport, der Bremen relativ früh verließ. Es gab zwei große Krankentransporte ab Bremen, die das Ziel Bergen-Belsen hatten. Hier von Bremen nach Bergen-Belsen und dort aber nie ankamen, weil die Route nach Bergen-Belsen, das ist bis heute eine einspurige Bahn, das ist die Heidebahn, falls Sie da mal in der Nähe sind. Und diese Heidebahn immer wieder blockiert war, Bergen-Belsen dann überfüllt war, schließlich dann auch übergeben wurde an die Briten. Das heißt, sie irrten hier hin und her. Der eben beschriebene Krankentransport ist hier hinten bis kurz vor Stettin gefahren, bei Berlin und dann wieder zurück, immer wieder mit wechselnden Anweisungen, was mit den Leuten passieren soll. Die Konditionen in diesen Krankentransporten waren absolut grausam. Also es waren leere Waggons, in denen teilweise tagelang die Häftlinge ohne Essen, mit wenig oder keinem Wasser standen, wie gesagt, auf Gleisen und die dann oft auf diesen Strecken hin und her geschickt wurden, um dann halt, nachdem sie bis hier hinten waren, wieder in Bremervörde bei St. Bostel zu landen und dann massenhaft Tote, die von den marschierenden Kameraden dann ausgeladen werden müssen. Bei den Krankentransporten ist sehr spannend, dass die Logistik für diese Krankentransporte auch die Deutsche Bahn involviert haben muss, weil es halt eben wieder, oder die Reichsbahn, immer wieder um die Strecken ging, die Zugwagen dann nehmen, dass die noch sehr lange funktioniert hat und dass der letzte Krankentransport den Quellen nach Bremen nach der Befreiung passiert hat. Das heißt, Bremen war schon befreit und trotzdem fuhr ein Krankentransport, der dann hier von Bremen noch hoch an die Küste und hier dann befreit wird irgendwo, mit Frauen aus einem Bremer KZ-Außenlager, irrte noch eine Weile durch die Gegend und passierte Bremen nach der Befreiung durch die Engländer. Was dafür spricht, dass diese Logistik der Todesmärsche in Bremen tatsächlich sehr effizient sogar noch nach der Befreiung, also kurz nach der Befreiung, funktioniert hat. Wo endeten denn die KZs oder wo erlebten die Gefangenen im besten Fall die Befreiung oder starben am Ende dieser Todesmärsche? Das eine ist das Auffanglager St. Bostel. Das existierte erst ab dem 12. April, war eigentlich ein Kriegsgefangenenlager, ich habe es schon mal gesagt. Und dort sind 9.500 KZ-Häftlinge gelandet. Dort sind innerhalb dieser sehr kurzen Zeit 2.000 bis 3.000 Menschen gestorben. Nicht an einer klassischen Vernichtung oder Erschießung, sondern an diesen unmenschlichen Konditionen. Das Lager wurde komplett sich selber überlassen. Es gab teilweise gar keine Verpflegung für die KZ-Häftlinge. Die gesamte Infrastruktur ist zusammengebrochen. Und als es dann schließlich befreit wurde, bezeichneten die Soldaten das als Meiner Bergen und Belsen. Weil die Konditionen tatsächlich so furchtbar waren. Das andere, wo sie geendet waren, ist in den KZ-Schiffen in der Lübecker Bucht, also in der Athen und in der Kap Arkona. Das war dann über das KZ Neuengamme, in dem nochmal Häftlinge gesammelt wurden, weiter Transport nach oben hier in die Lübecker Bucht und dann auf diese KZ-Schiffe gebracht, Das waren ca. 9.000, die zwischen dem 17. und 19. April dorthin gebracht werden, auf diese beschlagnahmten eigentlich Frachtschiffe und dort auch unter wahnsinnig unmenschlichen Konditionen eingepfercht waren. Bis heute ist nicht klar, was mit diesen KZ-Schiffen passieren sollte. Klar ist, sie dümpelten quasi in der Bucht vor sich hin, wieder auch mit und kaum Verpflegung. Die Häftlinge vermuten auch im Nachhinein noch eine Vernichtungsabsicht, ganz einfach, weil die Konditionen so furchtbar waren. Die These, dass die SS diese Boote versenken wollte, lässt sich aber nicht durch die Quellen erhärten. Also es spricht wenig dafür, dass eine Tragik dieser Schiffe war es dann, dass die britische Flieger am 3. Mai 1945 diese Schiffe irrtümlich bombardiert haben, wodurch ein großer Teil der Häftlinge, die schon diese lange Strecke hinter sich gebracht hatten, wirklich ganz kurze Zeit vor einer möglichen Befreiung noch verstarben. Ich würde noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung der 4 zentralen Erkenntnisse machen, weil ich die gerne mit Ihnen diskutieren würde, ich mich über Fragen dazu freue. Das eine, wie gesagt, sind diese Korrekturen falscher Angaben über Daten und Routen. Das ist ein zentrales Ergebnis, dass da sind ganz oft, steht zum Beispiel in Literatur drinne, dass Meppen und Fersen am 24. März evakuiert wurde. Und wenn man dann mal guckt, ist es tatsächlich ein deutlich längerer Zeitraum, der da angegeben werden müsste. Also das sind sozusagen die kleinen Erkenntnisse. Die helfen aber, um zum Beispiel wieder in lokalen Archiven oder halt auch weitere Quellen zu finden, die dann halt ein bisschen feiner aufgeschlüsselt werden könnten. Das zweite ist eben diese Routenvariation, also dass es nicht einen großen Todesmarsch gab, sondern ganz viele kleine quasi, die nötig machten, dass die Wachmannschaften flexibel reagierten und sich auf veränderte Gegebenheiten anpassten. Dabei gab es, obwohl es zu einer Zeit stattfand, in der durchaus Chaos herrschte, kein Chaos. Also die Häftlinge erinnern sich nicht an Chaos. Die erinnern sich auch nicht daran, dass die Wachmannschaften nicht mehr weitergewusst hätten, sondern die haben einfach tatsächlich diese Todesmärsche quasi eigenverantwortlich durchgeführt. Und das andere eben diese gezielte unterschiedliche Behandlung der Häftlingsgruppen, also dass die jüdischen Häftlinge vor den Märschen selektiert werden, auf die Krankentransporte geschickt werden, die sich dann als die tödlicheren erweisen und nach Bergen-Belsen sollen. Die Absicht dahinter, warum man die jüdischen Häftlinge nochmal selektiert hatte, ist nicht bekannt, aber alleine, dass man sie selektiert hatte, spricht dafür, dass halt eben diese Kategorie der Herkunft auch weiter entscheidend war. Okay, und jetzt zuletzt, warum das alles? Also was lässt sich eigentlich mit so einer Forschung noch machen? Hier auf dem Bild sehen wir die Bestattung von Gebeinen von KZ-Häftlingen entlang dieser Todesmarschstrecke, die 2013 noch gefunden wurden. Und zwar von in Barstal, das ist kurz vor St. Bostel. Dort hat ein Landwirt, Johann Dücker, schon seit Jahren gesagt, dass auf seinem Grundstück KZ-Häftlinge erschossen wurden. Und jetzt tatsächlich hat die Gedenkstätte St. Bostel tatsächlich mal geguckt, ob sich dort Überreste finden, und es fanden sich Überreste. Und das muss ich sagen, das ist kein Ergebnis meiner Arbeit. Also Johann Dücker hat das schon ganz lange gesagt. Es ist sehr erstaunlich, aber es spricht dafür, dass eben entlang dieser Strecke noch wesentlich mehr unbekannte Gräber liegen. Und dass mit eben so einer relativ detaillierten und erstmal vielleicht langweilig erscheinenden Detailforschung von wo ist da eigentlich welcher Dreck an welchem Tag lang gelaufen, es möglich wäre, auch weitere Gräber zu identifizieren. Ich freue mich sehr, dass es der Gedenkstätte St. Bostel da gelungen ist und dass jetzt einfach 2 weitere Häftlinge bestattet werden konnten und dadurch ja auch wieder immer Erinnerungskultur quasi produziert wird und lebendig wird vor allem. Ja, alles klar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war die Historikerin Lilia Gürgenson über die Todesmärsche in und um Bremen im Frühjahr 1945. Sie hat ihren Vortrag gehalten am 5. Februar 2024 in der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.